Ja, ich werde zum Anfang noch beten. Herr Jesus Christus, wie überaus gross ist deine Treue, deine Gnade und deine Liebe und Fürsorge für uns. Wir danken dir, dass wir dich dürfen haben heute Morgen wieder. Dass du gegenwärtig bist und wir dürfen Zutritt haben jetzt heute Morgen. Dass wir dürfen wissen, du wohnst in unseren Herzen. Du bist ein gegenwärtiger Herr. Du bist nicht weit weg, auch wenn es für uns oft so scheint. Wie viel hoch über all unserem Denken ist doch der Thron Gottes, wo du zur Rechten vom Vater sitzt, Herr. Aber wir wissen, du bist allgegenwärtig, sogar hier mitten unter uns, durch deinen Heiligen Geist. Und wir wollen vor dir uns beugen, vor deinem Wort uns beugen. Herr, wir haben sie aufgeschrieben in unserer Bibel, schwarz auf weiß. Und es ist so überaus gewaltig und ewig und hat Bestand in alle Ewigkeit. Auch wenn jede von unseren Bibeln schon lange wird verschwunden sein, aufgelöst oder was auch immer. Aber dein Wort, der Inhalt, bleibt in alle Ewigkeit. Und so bitten wir auch heute Morgen, dass du es uns doch aufschliessest, dass wir ein Stück mehr verstehen von deinem Wesen, von deinem Willen für unser Leben, Herr. Stärk du es jedes. Du siehst alle Situationen. Niemand von uns muss dir irgendetwas erklären. Ganz im Gegenteil. Du willst uns erklären, was die Wahrheit ist. Dafür danken wir dir, Herr. Amen. 2. Korinther 13. Ist ein, ja, für mich ein spezieller Moment, wo wir zum letzten Kapitel diese zwei sehr bemerkenswerten Briefen im Neuen Testament angelangt sind. Zwei Briefe, die mein persönliches Leben, mein geistliches Leben ganz deutlich verändert haben, beeinflusst haben. Und ich bin mir sicher, dass ich auch sagen darf, auch in der Gemeinde, in vielen Leben Veränderungen bewirkt haben. Gottes Wort wirkt immer verändernd auf unsere Herzen, auf unser Leben. Und wenn es das nicht tut, dann haben wir sehr viel Grund, dass wir uns prüfen vor dem Herrn und in sein Licht stellen lassen. Wenn wir wie solche zwei Briefe durchgehört haben und wir sind heute in unserer Haltung, in unserer Gesinnung genau gleich wie damals, als wir begonnen haben, dann haben wir allen Grund, traurig zu sein über uns selber und uns zu prüfen. Ja, wir wollen die Freude aber wirklich zu oberst halten jetzt über das verändernde Wort Gottes und wollen noch einmal die Verse lesen, die Dieter auch schon erwähnt hat, weil das ist in diesem letzten Teil einfach das Zentrum dieser letzten vier Kapitel, 2. Korinther 12, 9 und 10. Und er, Gott, hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich weiß, dass wir bis an unser Lebensende brauchen werden, um auch nur annähernd immer wieder etwas besser eben dieses göttliche Paradox zu verstehen. Aber er möchte uns helfen, auch heute jetzt ein bisschen mehr davon zu verstehen. Ich möchte gleich weiterlesen, eben das 13. letzte Kapitel. Dies ist das dritte Mal, dass ich zu euch komme. Durch Zweier und Dreier Zeugenmund soll jede Sache bestätigt werden. Ich habe es im Voraus gesagt und sage es im Voraus, wie bei meiner zweiten Anwesenheit. So schreibe ich auch jetzt in meiner Abwesenheit denen, die zuvor gesündigt haben, und allen übrigen, dass ich nicht schonen werde, wenn ich nochmals komme. Weil ihr ja einen Beweis verlangt, dass Christus durch mich redet, der euch gegenüber nicht schwach ist, sondern mächtig unter euch. Denn wenn er auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt er doch aus der Kraft Gottes. So sind auch wir zwar schwach in ihm, doch werden wir mit ihm leben aus der Kraft Gottes für euch. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht werdet. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht unecht sind. Ich bete aber zu Gott, dass ihr nichts Böses tut, nicht damit wir bewährt erscheinen, sondern damit ihr das Gute tut, wir aber, die wie Unbewährte seien. Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Wir freuen uns nämlich, wenn wir schwach sind, ihr aber stark seid. Das aber wünschen wir auch, euer Zurechtkommen. Darum schreibe ich dies abwesend, damit ich anwesend nicht Strenge gebrauchen muss, gemäß der Vollmacht, die mir der Herr gegeben hat, zum Erbauen und nicht zum Zerstören. Im Übrigen, ihr Brüder, freut euch. Lasst euch zurechtbringen. Lasst euch ermahnen. Seid eines Sinnes. Haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ja, diese Verse ganz am Anfang des 13. Kapitels, wo er das wieder sagt, wie er das schon öfters gesagt hat, zum Beispiel Kapitel 12, 14, siehe, zum dritten Mal bin ich bereit zu kommen. Und andere Stellen, diese Wiederholungen, die Paulus eigentlich macht, mit dieser Ankündigung, Achtung, ich komme, und bitte, Korinther, lasst euch zurechtbringen. Es zeigt uns, wie wichtig dem Paulus der dritte Besuch war, dass er wirklich physisch zu den Korinthern kommen konnte. Es war ihm sehr wichtig, aber wenn jemand etwas immer wieder wiederholt, dann bedeutet das doch auch, es war ihm auch eine schwere Last, eine große Sorge auf dem Herzen. Es war ihm wichtig, sie zu sehen und gleichzeitig eine überaus große Sorge. Was werde ich antreffen? Und seit dem Kapitel 10 dreht sich ja fast alles nur noch um diese Vorbereitung des Besuches. Kapitel 10, 10 bis 11. Denn die Briefe, sagt einer, sind gewichtig und stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede verachtenswert. Der Betreffende soll aber bedenken, so wie wir als Anwesende, als Abwesende mit dem Wort in Briefen sind, ebenso werden wir als Anwesende auch mit der Tat sein. Wir merken, es belastete Paulus, was er vor sich hatte. Und darum bittet er sie so eindringlich, dass sie doch vorher, vor seinem Kommen, in sich gehen, sich prüfen, die Missstände in ihrem Leben und in ihren Beziehungen aufräumen würden, so dass sie selber in der Autorität und Kraft Gottes biblische Gemeindezucht ausüben würden, dass sie selber aufräumen würden mit offener Sünde in der Gemeinde, mit Rebellion gegen Gottes Wort und seine Gebote, mit der Unbußfertigkeit. Wie oft legt er ihnen das ans Herzen? Und das zeigt uns auch, es gibt in geistlichen Dingen manchmal Druck. Es gibt Druck. Es gibt Zeitlimiten, Ultimaten. Das ist eine Realität. Ist ja auch logisch, gut verständlich. Warum? Weil alle unsere Leben endlich sind. Wir haben eine Zeitlimite. Mit unserem letzten Atemzug wird all unser Wirken vorbei sein. Es ist nur Gottes Liebe, wenn er uns dringlich ermahnt. Und es ist nicht sein, dass er uns zerstören will. Es ist hier Paulus sein Wunsch, aber eigentlich des Gottes Wunsch. Lasst euch zurechtbringen. Paulus erinnert uns hier auch an einen wichtigen biblischen Grundsatz in Bezug auf Gemeindezucht. Das ist auch ganz wichtig im Umgang mit unbußfertigen Leuten. Das ist dieses Prinzip aus 5. Mose, wo steht eben, ich schlage es rasch auf, 5. Mose 19, Vers 15. Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemand auftreten, wegen irgendeiner Sünde, mit der man sich versündigen kann, sondern auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache beruhen. Ein wichtiges Prinzip, das auch einen Schutz gibt, gerade in diesem Thema Gemeindezucht. Nie und nimmer darf Gemeindezucht irgendwie für persönliche Rache oder bei Antipathie missbraucht werden. Wie schrecklich wäre das. Das heißt, es braucht die übereinstimmende Sicht von zwei bis drei Zeugen in jeder Sache. Und dabei möchte ich betonen, zwei bis drei aufrichtigen Zeugen. Es ist uns sofort klar, als der Herr Jesus verurteilt wurde, waren viel mehr als zwei bis drei Zeugen gegenwärtig. Aber es waren alle falsche Zeugen. Es gibt durchaus zwei oder drei oder viel mehr falsche Zeugen. Nicht das meint das Wort Gottes, dass es keine Rolle spielt, was diese Leute für eine Haltung haben. Jede Sache soll auf der Aussage von zwei oder drei aufrichtigen, bewährten, persönlich in ihrem Leben bewährten Zeugen beruhen. Wir sehen auch wieder aus diesen Versen, wie wichtig es Paulus war, dass nicht er als der überlegene Apostel, als der Aufräumer sozusagen, nach Korinth kam. Sein Wunsch war, dass sie selber diese Zurechtbringung unter sich durchführen würden. Er war sehr wohl bereit, unterstützend zu helfen und auch, dass er wirklich mit aller göttlicher Autorität durchgreifen würde. Das tönt er ja an. Aber er wollte, dass die Gemeinde selber ihre Aufgabe erledigte und anging gegen die offene Sünde. Wenn nur Apostel hätten Gemeindezucht ausführen dürfen, gäbe es heute keine Gemeindezucht mehr. Es wäre unmöglich. Da sehen wir schon einen Hinweis aus dem Wort Gottes auf die Wichtigkeit, auf die Autonomie der Ortsgemeinde. Diese wichtige Stellung der Ortsgemeinde wird hier angetönt. Ihr Korinther, lasst euch zurechtbringen, schaut zum Rechten. Ich wünsche, dass ihr nichts Böses tut, nicht das Böse unterstützt. Ihr seid verantwortlich. Paulus hatte das Wesen Jesu Christi mit seiner Demut und mit seiner Langmut den Korinthern so richtig vor Augen gestellt. Er hat ja immer zuerst an den anderen gedacht. Ich glaube, man kann das von Paulus so ohne Leitplanken sagen. Paulus hat immer zuerst an den anderen gedacht, an dessen Zurechtkommen. Aber trotzdem, bei allem, was die Gemeinde angriff, sie zerstören wollte, bei jeder solchen zerstörenden Gesinnung und Sünde kannte Paulus Null Toleranz. Nicht gegen den Sünder Erbarmungslosigkeit, sondern gegen dessen Sünde und gegen eine zerstörende Haltung der Gemeinde, der Herde gegenüber. Das ist ein wichtiger Unterschied. Dann lesen wir weiter in Vers 3. Weil ihr ja einen Beweis verlangt, dass Christus durch mich redet, der euch gegenüber nicht schwach ist, sondern mächtig unter euch. Da vernehmen wir auch wieder so eine Situation, die man fast nicht glaubt. Diese Korinther, die Paulus eigentlich so gut kannten, wie hat er sein Leben für sie hingegeben, gewirkt unter ihnen? Sie kannten sein Zeugnis, sein Lebenszeugnis, das Zeugnis seines Wandels. Und wie ist das möglich, dass sich Christen so schnell verführen lassen? Dann kamen diese Irrlehrer, diese Pseudo-Apostel, scheinbar wichtige, gebildete Leute. Und die schafften es in kurzer Zeit, wahrscheinlich die meisten der korinthischen Geschwister skeptisch zu machen gegen Paulus. Wie war das nun möglich, nachdem sie so viel Gutes durch ihn erlebt hatten, Gottes Wirken sahen, die Zeichen der Apostel hatte gewirkt, Wunder und Zeichen und Kraftwirkungen. Und dann ließen sie sich so schnell ablenken, abführen von diesen Leuten. Und sie ließen sich dazu verleiten, dem Paulus zu sagen, zeig uns doch, beweise uns doch, dass du wirklich ein Apostel Gottes bist. Das ist schon unerhört. Und wie nimmt Paulus das auf? So, er hätte mit völliger Empörung reagieren können. Und wie viel Sanftmut finden wir hier in diesen Versen, trotz aller Dramatik der Situation. Aber mich hat es einfach wieder neu erschreckt, wie schnell ist es möglich, dass sich Kinder Gottes, Gläubige, verführen lassen, abführen lassen. Warum ist das so? Es ist nur möglich, wenn wir nicht gegründet sind, gegründet im Wort. Das Wort ist wie ein Anker, es hält uns. Und wenn wir in diesem Wort verankert sind, dann kann uns nicht jeder Wind der Lehre fortwehen und fortblasen. Aber wenn jemand sich bekehrt hat, vielleicht wirklich echt wiedergeboren ist Und dann kommt es einfach zu einem Stillstand. Kaum ein Lesen im Wort, ein Gebetsleben, kaum eine Liebe zur Gemeinde, einfach so ganz das Nötigste nur. Wie leicht kann man sich da vorstellen, wenn jemand kommt, er hat einen Titel, er hat Theologie studiert oder er war auf diesem und diesem Bibelseminar, er muss es ja doch wissen. Ich bin ja froh, wenn er mir sagt und ich kann mich in meiner Passivität kann ich mich zurückziehen. So schnell wird man dann abgeführt. Vers 4. Jetzt in den folgenden Versen antwortet Paulus auf dieses Verlangen der Korinther. Beweise uns doch deine Echtheit. Als erstes weist er auf Christus hin, ja noch im Vers 3. Christus euch gegenüber nicht schwach, sondern mächtig unter euch. Denn wenn er, Christus, auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt er doch aus der Kraft Gottes. So sind auch wir zwar schwach in ihm, doch werden wir mit ihm leben aus der Kraft Gottes für euch. Und hier wird dieses vielleicht größte göttliche Paradox wieder angesprochen. Nämlich wahre Stärke manifestiert sich nur durch Schwachheit. Ich bin überzeugt, das gilt für unser Leben, das gilt für diese Welt, für diese Erde. Ich kann mir vorstellen, dass dieses göttliche Paradox einmal in der Ewigkeit auf der neuen Erde nicht mehr so gültig sein wird. Aber hier, wo wir jetzt leben, im Fleisch und Blut, in einem Körper der Sünde, in einem gefallenen Zustand, gilt dieser Grundsatz. Wahre Stärke manifestiert sich nur durch Schwachheit. Oder Dieter hat vorher gesagt, wir kommen an unsere Grenzen, in unsere Schwachheit. So schnell sind wir an unseren Grenzen und fühlen uns gefangen in diesen Grenzen, in dieser Begrenzung unserer Schwachheit. Aber bei Gott gilt, genau das braucht er. Genau das braucht er. Damit seine Kraft in uns wirken kann. Damit er Ewigkeitsfrucht in uns bewirken kann. Dort beginnt Gottes Wirken. Das ist die Voraussetzung, dass Gott überhaupt in unserem Leben Ewigkeitsfrucht wirken kann. Anstehen an unserer eigenen Schwachheit, an unserem eigenen Unvermögen. Anstehen. Wir schauen noch in den ersten Korintherbrief 1, Vers 18, das ist ja das langer Abschnitt, genau auch schon über das gleiche Thema, mit dem er jetzt den zweiten Brief wieder abschließt. Was für bezeichnende Verse. 1. Korinther 1, 18. Denn das Wort vom Kreuz. Was ist denn das Wort vom Kreuz? Es ist genau das Wort über dieses göttliche Paradox. Dieser totale Ruin, in Anführungszeichen, des Herrn Jesus, am Kreuz geendet zu sein. Auf diese Art und Weise. Gott, der Allerhöchste, am Kreuz geendet zu sein. In der totalen Zerstörung und Schwachheit. Denn das Wort, und dieses Wort vom Kreuz, ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Dieser Welt, klar, natürlich, spottet, lacht sie darüber. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Vers 20, wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Sie waren dort in Korinth eben, als falsche Lehrer. Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Und weiter Vers 22, 23, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern, beweise uns, dass du wirklich ein Apostel Gottes bist. Und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus. Wie denn? Als gekreuzigt. Wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten. Das Wort vom Kreuz. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Uns aber Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und weiter unten dann, das Törichte der Welt hat Gott der Welt, das Unedle der Welt, das Verachtete, das was nichts ist vor der Welt, hat Gott erwählt. Willst du erwählt sein von Gott? Wollen wir zu denen gehören? Zu Gottes Herde? Was ist die Voraussetzung? Dass wir zu den Unedlen gehören, zu den Verworfenen, zu denen, die nicht sind nach den Maßstäben dieser Welt. Das ist eine biblische Tatsache. Dann, wenn wir da lesen in unserem Vers 4, 2. Korinther 13, Vers 4, So sind auch wir zwar schwach in ihm. Was soll denn jetzt das? Wir sind schwach in ihm? Ich bin sicher, dass dies kein Widerspruch ist zu anderen Aussagen, wie zum Beispiel Epheser 6,10. Seid stark in dem Herrn. Werdet fest in Christus. Das ist kein Widerspruch dazu. Es ist auch kein Widerspruch zu 1. Korinther 16, 13, wo steht, wacht, steht fest im Glauben. Seid mannhaft, seid stark. Und hier sagt Paulus, so sind zwar auch wir schwach in ihm. Der Ausdruck in Christus oder in ihm. Was bedeutet das im Neuen Testament? Es ist ja nichts anderes als eine Kurzfassung von dem, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Das heißt, echt zu sein, wiedergeboren zu sein. Das kann man ausdrücken mit diesen zwei Worten. Es ist jemand in Christus. Es ist nämlich unmöglich, dass jemand in Christus ist und nicht schwach in sich selber. Wir haben es eben gelesen. Nicht zu den Unedlen gehört vor der Welt. Nicht zu denen gehört, die nichts sind vor dieser Welt. Nicht zu denen gehört, die in sich selber völlig kapituliert haben vor Gott, die sich vor Gott niedergeworfen haben, sich ihm unterworfen haben. Es ist nicht möglich, in Christus zu sein und nicht durch diese Pforte gegangen zu sein, die all das bewirkt. Vor der Welt nichts mehr zu sein und Gott unterworfen zu sein. Das ist die enge Pforte. Und durch diese enge Pforte kommt man wohin? Man kommt in Christus hinein. Und es ist nur möglich in einem zerbrochenen und schwachen Zustand durch diese Pforte zu gehen. Wir könnten auch sagen, die Pforte ist das Wort Gottes. Es ist der Wille Gottes. Und durch diesen Willen Gottes treten wir in Christus ein, nur durch das Ablegen unseres Eigenwillens, unserer Aufbäumung gegen Gott. Unser ganzes Wesen in unserer Sündennatur ist nichts anderes als Aufbäumung gegen Gott. Und darum sagt das Wort, so viele sind, die stehen um diese Pforte herum. Genau um diese Pforte herum. Sie sehen den Vorteil der Rettung. Sie sehen, ja, ich möchte auch eigentlich in Christus sein. Aber da ist diese Pforte. Und die ist tatsächlich eng. Eng ist diese Pforte. Und viele trachten danach einzugehen, sagt der Herr Jesus. Aber wenige sind es, die wirklich hindurchtreten. Paulus sagt, wir sind schwach. Wir sind in ihm. Aber wir in uns selber sind schwach. Aber in ihm, da ist die Kraft Gottes, in der wir jetzt leben. Nicht, dass wir das hier falsch verstehen im Vers 4 am Schluss. Doch werden wir mit ihm leben aus der Kraft Gottes für euch. Ja, irgendeinmal in der Ewigkeit, wenn wir im verherrlichten Zustand werden wir dann in der Kraft Gottes leben. Kann nicht gemeint sein hier, weil es steht für euch. Er meint also, wenn wir kommen zu euch, dann werden wir in Christus aus der Kraft Gottes leben für euch. Für euch, nicht gegen euch. Nicht um euch zu zerstören, sondern wir werden leben für euch. Das ist das Herz des Paulus. Aber wir werden auch stark sein gegen die Sünde und Rebellion und gegen alles, was die Geschwister und die Gemeinde zerstören will. Ich werde nicht schonen. Halten wir das im Hinterkopf, das sind alles Argumente für die Korinther, um ihnen zu zeigen, ob er, Paulus, echt sei. Jetzt Vers 5 und 6 geht in die gleiche Richtung. Prüft euch selbst, sagt er ihnen, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht werdet. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht unecht sind. Da nimmt er ganz direkt Bezug auf diese Beweisforderung aus dem Vers 3. Und er sagt ihnen eigentlich, ihr selbst, ihr Korinther, seid der Beweis dafür, dass Christus durch mich gewirkt hat. Ganz wichtig, wenn hier steht, eben prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Dass wir nicht das falsch verstehen und meinen, dass wir unsere Heilssicherheit, unsere Heilsgewissheit in uns selber suchen und finden müssen. Ich bin überzeugt, das sagt Paulus hier nicht. Warum? Die einzige Quelle, die einzige Garantie unserer Heilsgewissheit und Heilssicherheit ist was? Was ist die einzige Sicherheit, die wir haben? Wer ist das? Es ist eine Person. Er ist es, der Herr Jesus Christus. Ich meine, den Herrn Jesus Christus der Bibel. Nicht die vielen, vielen Zerrbildern, die wir heute tagtäglich begegnen. Dieser Herr ist die einzige Quelle unserer Heilssicherheit. Das heißt also, dass Sein und Bleiben in ihm. Sein und Bleiben in ihm. Wenn wir nicht in ihm sind, ist er auch nicht in uns, sagt uns Vers 5b. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Christus in euch ist? Wenn wir in Christus sind, dann ist er auch in uns. Und doch merken wir hier, wie die Bibel uns aufruft, uns selbst zu prüfen. Auch die Zeichen des neuen Lebens an uns und in uns zu suchen. Dazu werden wir hier klar aufgefordert. Was ist wohl eines der wichtigsten Zeichen der Echtheit in deinem und meinem Leben als Kind Gottes? Für mich trifft das zu, ich merke immer mehr die Wichtigkeit von diesem Zeichen. Eines der wichtigsten Zeichen, ob wir echte Kinder Gottes sind oder nicht. Es ist die Verzweiflung, die Zerbrochenheit. Es ist die Traurigkeit. Über was denn? Über Menschen um uns herum, dass sie so vieles falsch machen. Nein, es ist die Verzweiflung und Traurigkeit über uns selber. Über unser häufiges Versagen in der Treue und in der Nachfolge des Herrn. Prüfe dich darin. Bist du mehr verzweifelt, traurig, empört über die anderen, dass die so viel falsch an dir machen? Oder bist du mehr darüber verzweifelt über dich selber? Über deine Unzulänglichkeit in der Heiligung und in der Nachfolge Christi? Was trifft mehr zu? Ich kann dir sagen, das ist ein feines Zeichen, ob du echt bist oder ob du nicht echt bist. Und aus dieser Verzweiflung über mich selber folgen weitere Zeichen unserer Echtheit. Daraus folgt der Wunsch, dass es anders wäre. Das heißt, es folgt der Wunsch daraus nach Heiligung. Der Wunsch nach der Liebe zum Wort Gottes und zu seinen Geboten. Und es folgt daraus, aus diesem Verzweifeln über das eigene Unvermögen, folgt auch die Abneigung gegen unsere Sündenanfälligkeit. Ich sage bewusst nicht, Abneigung gegen die Sünde ist ein Zeichen der Echtheit. Es gibt viele, die das so formulieren. Ich würde das nicht so sagen. Wir kennen das Wesen der Sünde. Es stellt sich uns immer so dar, dass wir es am lieben. Aber es ist eine Abneigung gegen diese Tatsache, dass wir so sündenanfällig sind und so schnell noch die Sünde lieben. Das ist ein Zeichen der Echtheit. Dass wir daran verzweifeln und traurig sind darüber, über unsere Sündenanfälligkeit. Dann führt diese Traurigkeit auch zu einer Sehnsucht nach Gehorsam dem Herrn Jesus gegenüber. Eine Sehnsucht nach Absonderung von der Welt, die derart gottfeindlich ist. Ihre Rebellion gegen Gott, eine Absonderung von ihrem Gift. Und es führt unweigerlich auch zu einer Liebe zu der Gemeinde, zu den Geschwistern und eine Liebe zu allen Mitmenschen und ein Erbarmen über ihre Verlorenheit. Aber am Ursprung all dieser Sehnsüchte, dieses Verlangens, da steht unsere Zerbrochenheit über uns selber. Paulus stellt hier eine überaus wichtige Frage. Erkennst du dich selbst, dass Christus in dir ist? Das ist so eine entscheidend wichtige Frage. Ich möchte die bekannte Stelle in Matthäus 7 lesen. Matthäus 7, ich lese Vers 22 und 23 und dann erst Vers 21. Weil es kommt dieser Tag, den Paulus auch den Korinthern ankündigt. Der Tag, wo er bei ihnen erscheinen wird und dann nicht mehr schonen wird. Und übertragen ist das hier der Tag, von dem Herrn Jesus für uns spricht und sagt, viele werden an jenem Tag zu mir sagen. Wer meint er mit den vielen? Alle Menschen auf der Erde? Nein. Alle Gottlosen und Atheisten, die sich überhaupt keinen Dreck um ihn scheren. Meint er diese viel? Nein. Es zeigt sich, was sie zu ihm sagen. Sind alles Christen. Herr, Herr, werden sie sagen. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern, ich bin so froh, dass der Herr Jesus hier sagt, wer dann? Sondern, wer den Willen meines Vaters im Himmel nicht nur kennt, sondern tut, tut. Es reicht nicht, dass wir über uns selber, über unsere Schlechtigkeit verzweifeln. Es reicht nicht, dass wir das immer wieder vor uns steht und wir uns darin drehen, wie schlecht wir sind. Und wie schnell wir versagen, weil der Übergang zu einem sehr falschen Selbstmitleid ist sehr, sehr nahe. Wir müssen auch bereit sein, all unser Versagen Gott zu bringen. Uns ihm zu unterwerfen, so wird er eingreifen in unser Versagen. Aber nur dann. Viele rühmen sich fast darin. Ich bin so schlecht. Und wenn Gott von ihnen verlangt, tue Buße, beuge dich vor mir, anerkenne vor mir, dass nichts Gutes in dir ist, puh, dann stehen sie auf, dann erhebt sich ihr Haupt. So schlecht bin ich dann auch wieder nicht. Aber genau das ist die Voraussetzung. Es reicht nicht, über dich selber und deine Schlechtigkeit zu verzweifeln. Wir müssen es auch vor ihn bringen und bekennen. Und dann wird er eingreifen auf seine mächtige Weise. Echt oder unecht, stellt sich hier die Frage. Es sei denn, dass ihr unecht werdet. Echt oder unecht? Adokimos, das griechische Wort, damit das Wort brauchte man, um auszudrücken, wenn man bestimmte Gegenstände beurteilte. Ein Stein, der sieht aus wie, schau, dieser schöne Diamant. Ist er wohl echt? Dokimos, ist er wohl echt? Oder ist er unecht, nur gefälscht? Das ist nicht immer so einfach zu sagen. Vers 6, ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht unecht sind. Hier haben wir ein untrügliches Zeichen der Echtheit der Korinther. Wenn sie nämlich erkennen, dass auch Paulus echt ist. Das heißt, wenn jemand im tiefsten Herzen erkennt, dass Gottes Wort wahr ist, dass es in allem Recht hat, dann ist das ein wichtiges Echtheitszeichen. Und es gab viele Geschwister in Korinth, die erkannten doch ganz klar, wer Paulus war und erwiesen sich damit als echt. Ich möchte zu diesem Prüfen noch, zu dieser Selbstprüfung, Vers aus den Klageliedern lesen. Klagelieder 3, Vers 40. Klagelieder 3, Vers 40. Lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum Herrn. Umkehren zum Herrn bedeutet Buße tun, Gesinnesänderung, kehren. Lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen. Und vielleicht die beste Art der Selbstprüfung, in Anführungszeichen Selbstprüfung, beschreibt uns ja Psalm 139. Das noch aufschlagen. Psalm 139. Vers 23 und 24. Wir können auch den Ball ihm zurückgeben in dieser Selbstprüfung und sagen, Herr, erforsche du mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Wir können es, dürfen es durchaus ihm abgeben und so beten mit einem aufrichtigen Herzen. Herr, erforsche du mich, prüfe du mich und erkenne, wie ich es meine. Der Herr Jesus ist unser Fürsprecher. Es kommt jetzt nicht eine Katastrophe in unser Leben, die uns zerstört. Es kann sein, dass auf ein solches Gebet durchaus schwere Wege kommen, die zum Leben führen, zur Gesundung unseres geistlichen Lebens, die zum Echten führen. Er nimmt das sehr ernst und möchte uns zeigen, ob wir auf bösem Wege sind. Und er möchte uns leiten auf dem ewigen Weg, auf dem schmalen Weg in Christus. Wir haben hier nachher einen Wechsel oder einen Abschnitt zum Vers 7. Und ich denke, es ist gut, wenn wir hier aufhören. Ich möchte nicht im Einzug-Tempo durch die Verse 7 bis 13 gehen. Ich denke, es ist besser, wenn wir hier mit diesen Vers 5 und 6 aufhören. Und ja, nehmen wir doch das mit. Es ist nicht meine Aufforderung an euch. Es ist Gottes Wort, das uns dazu auffordert. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Nehmen wir das mit, nehmen wir auch diese Zeichen der Echtheit mit. Und wer noch mehr Zeichen der Echtheit möchte, das gibt ja einen Brief, der voll ist damit, der fast nur über das spricht. Der erste Johannesbrief. Da können wir uns auch immer wieder so gut prüfen. Sind wir echt? Erkenne ich, dass Christus in mir ist? Es stimmt, es ist so viel Verdorbenes noch und Unerfreuliches in mir. Aber wenn ich echt bin, ein echtes Kind Gottes, dann werde ich die Zeichen der Echtheit auch finden in mir. Lasst euch nicht entmutigen. Und gehen wir mit unserem Versagen zu ihm und beugen wir uns unser Haupt und geben es zu, damit seine Kraft in uns zur Vollkommenheit kommen kann. Seine Kraft braucht als Voraussetzung unsere Schwachheit. Amen. So werden wir das nächste Mal dann den 2. Korintherbrief beenden. Ich habe mir lange überlegt, wie fahren wir nachher weiter, gebetet darüber, und ich möchte das jetzt hier so ankündigen. Ich habe fest den Eindruck, dass es gut ist, wenn wir nachher in ein Evangelium gehen, dass wir ein Evangelium hier fortlaufend auslegen. Ich denke, es wird das Lukas-Evangelium sein. Aber wir wollen das nächste Mal kurz da noch abschließen und dann sehen wir, ob wir dann mit dem Lukas-Evangelium beginnen. Ich möchte noch beten. Ja, du treuer Herr Jesus Christus, es ist so eine Not, wenn uns immer wieder die Worte fehlen, um dir auszudrücken, wie sehr wir dich lieben, wie dankbar wir sind für dich, für deine Gnade, Herr. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die uns zu der Liebe Gottes geführt hat und die uns berechtigt, Gemeinschaft zu haben mit dem Heiligen Geist Gottes. Herr, wie sollen wir dir danken? Wie sollen wir uns ausdrücken? O Herr, hilf doch, dass wir das tun, was dein Wort sagt, nämlich unsere Liebe, unsere Dankbarkeit, ja, unsere erste Liebe zu dir ausdrücken in unserem Gehorsam dir gegenüber. Hilf du einem jeden, Herr, sich auch in diesem Abschnitt zu prüfen, wie dein Wort uns den Auftrag gibt. Zeige du den Verzweifelten, den Zerbrochenen, dass das der Zustand ist, den wir alle vor dir haben müssen, aber dass du uns nicht da belässt, dass du uns deine Kraft geben willst, Herr, um dir nachzufolgen in Treue und dass wir nicht von einer Niederlage zur anderen gehen, sondern immer wieder in deinem Sieg wandeln dürfen. Herr, wir danken dir für deine Kraft und Hilfe, die du gibst. Bewahre und behüte ein jedes, Herr, und führe uns näher zu dir. Und Herr Jesus, komme bald. Amen.